Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein Leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastore.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 4. Mai 2021, gleich dem 14. Uhr, die beherrscht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »An der Schwelle zur Helligkeit«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Wachsende Islamophobie im Land, das sich als Wiege der Demokratie versteht«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran am Jahrestag des Martyriums von Imam Ali im Trauer. Iran. Ankunft von zwei weiteren Lieferungen für Corona-Impfstoffproduktionslinien. Borrell, wir müssen die gegenwärtige Gelegenheit für die Rückkehr der USA zum JCPOA nutzen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran am Jahrestag des Martyriums von Imam Ali in Trauer. Der islamische Iran trauert anlässlich des Jahrestages des Martyriums des edlen Imam Ali, Friede sei mit ihm, dem ersten Imam der Schiiten in der Welt. Heute, Dienstag, dem 21. Ramadan 1442 nach der Hijra, gleich dem 4. Mai 2021, ist der Jahrestag des Martyriums von Imam Ali, Friede sei mit ihm, dem ersten Imam der Schiiten der Welt. In der Nacht zum 19. Ramadan, 40 Jahre nach der Hijra, hat Ibn Muljam al-Muradi von den Gegnern Imam Alis, den Khawarij, während Imam Ali, Friede sei mit ihm, sein Gebet verrichtete und er sich niederwarf, ihn hinterrücks mit seinem vergifteten Schwert getroffen. Imam Ali erlag zwei Tage später seinen Verletzungen. Wie schon im Vorjahr trauerten und beteten die meisten Iraner in dieser Schicksalsnacht aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend zu Hause oder bei virtuellen Veranstaltungen. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran kondoliert allen Muslimen und Anhängern Imam Alis, Friede sei mit ihm, anlässlich seines Martyriums. Iran. Ankunft von zwei weiteren Lieferungen für Corona-Impfstoffproduktionslinien. Der iranische Zoll teilte mit, dass am Montag zwei weitere Lieferungen von Geräten für Corona-Impfstoffproduktionslinien ins Land kamen und sofort freigegeben wurden. Eine der Lieferungen beinhaltete Ausrüstungen mit einem Gewicht von ca. 30 Tonnen in 18 Verpackungseinheiten und kam über den internationalen Imam Khomeini Flughafen ins Land. Und die zweite Lieferung von rund 15 Tonnen in 10 Verpackungseinheiten kam über den Hafen Shahid Rajoi in der Provinz Hormuzgan im Südiran ins Land. Die Zollformalitäten für diese Sendungen wurden in kürzester Zeit absolviert und die Lieferungen den zuständigen Verantwortlichen im Exekutivhauptquartier für Imam Khomeinis Anordnungen übergeben, hieß es in der Mitteilung des iranischen Zolls. Die neuen Ausrüstungen ergänzten die bisherigen Geräte für eine Produktionskapazität von 25 bis 30 Millionen Impfstoffdosen pro Monat. Iran hat bisher mehr als 3,1 Millionen Impfdosen aus Russland, Indien, China und Südkorea importiert. Mit Russland wurde außerdem eine Vereinbarung über die Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V in Iran getroffen. Die in Iran entwickelten Impfstoffe befinden sich noch in den Testphasen am Menschen. Borrow. Wir müssen die gegenwärtige Gelegenheit für die Rückkehr der USA zum JCPOA nutzen. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell, der nach London gereist ist, um am heutigen Treffen der G7-Außenminister teilzunehmen, sagte, dass am Rande des Treffens wichtige Gespräche über Iran begonnen hätten. Ich freue mich sehr, in London zu sein, um am G7-Ministertreffen teilzunehmen, die mit einer wichtigen Debatte über Iran und Nordkorea begann, schrieb Borrell am Dienstagmorgen auf seinem Twitter-Account und bezog sich dabei auf das Treffen der G7-Außenminister in London. Als Koordinator des JCPOA habe ich die Notwendigkeit betont, die derzeitige Gelegenheit zu nutzen, um zu einer Rückkehr der USA zum Abkommen und seiner vollständigen Umsetzung zu gelangen, sagte er. Obwohl die beiden Regierungen den Wunsch geäußert hat, zum Atomabkommen JCPOA mit Iran zurückzukehren, verfolgt die neue US-Regierung weiterhin eine ähnliche Politik gegenüber Iran wie die vorherige Regierung und fordert die Rückkehr Irans zu seinen JCPOA-Verpflichtungen als Voraussetzung für die Aufhebung der Sanktionen gegen die Islamische Republik. Aber iranische Verantwortungsträger haben wiederholt betont, dass die USA vor ihrer Rückkehr zum JCPOA alle Sanktionen gegen Iran aufheben müssen. Bei der Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission am vergangenen Dienstag in Wien beschlossen die Teilnehmer, den Dialogprozess zu beschleunigen und einigten sich darauf, dass die Aktivitäten der Expertengruppen in den beiden Bereichen Aufhebung der Sanktionen und Nuklearaktivitäten intensiv und schnell fortgesetzt werden sollten. Eine dritte Expertengruppe mit der Bezeichnung Executive Arrangements Group soll die praktischen Vorkehrungen erörtern, die zur Umsetzung der Aufhebung der Sanktionen und der anschließenden Rückkehr der USA in den JCPOA erforderlich sind. Raketenangriff auf US-Basis Al-Balad im Irak. Irakische Quellen berichteten am Montagabend von einem Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Balad in der irakischen Provinz Salah ad-Din, in dem terroristische US-Militärs stationiert sind. Der irakische Nachrichtensender Sabahin teilte mit, dass 10 Raketen auf die Basis abgefeuert wurden und 9 Raketen die US-Militärbasis Al-Balad getroffen hätten. Teile der Basis hätten Feuer gefangen. Die Quelle beschrieb den Angriff als den stärksten der Angriffe, die US-Terrorbasen im Irak seit einem Jahr getroffen haben. Der Nachrichtensender Sabahin gab keine weiteren Details über mögliche Verluste bei dem Angriff bekannt. Uns sind Presseberichte über Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Balad im Irak bekannt, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Washington. Es gab keine Berichte über US-Opfer bei dem Angriff. Es ist immer noch eine gefährliche Mission, fügte Kirby hinzu. Der Sicherheitsinformationsdienst der irakischen Regierung bestätigte am Montagabend den Angriff auf einem Standort von US-Truppen nahe der Balad-Basis, nördlich von Bagdad. Solche Aktionen würden nicht ungestraft bleiben, hieß es. Der Sicherheitsinformationsdienst der irakischen Regierung gab die Anzahl der Raketen vom Typ Katyusha mit 4 an. Die Militärbasis Al-Balad ist die größte Luftwaffenbasis im Irak und liegt 60 Kilometer nördlich der irakischen Hauptstadt Bagdad. US-Konvois und Militärstützpunkte im Irak wurden in den letzten Monaten wiederholt angegriffen. Sehr viele Iraker und irakische Gruppen wollen den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak und das irakische Parlament hat ein Gesetz für den Abzug der terroristischen US-Kräfte verabschiedet. Irak. Geschäftsträger türkischer Botschaft ins Außenministerium einbestellt. Das irakische Außenministerium hat am Montagabend nach der nicht koordinierten Anwesenheit des türkischen Verteidigungsministers im Irak den Geschäftsträger der türkischen Botschaft in Bagdad vorgeladen. Laut der offiziellen irakischen Nachrichtenagentur NINA hat das irakische Außenministerium dem türkischen Geschäftsträger eine Nachricht übermittelt, in der es gegen die nicht koordinierte Präsenz des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar auf irakischem Boden protestiert. Dem Bericht zufolge hat die irakische Regierung ihren großen Missmut mit dem türkischen Vorgehen zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig gegen die Absicht des türkischen Verteidigungsministers und die Bemerkungen des türkischen Innenministers bezüglich einer dauerhaften Militärbasis im Nordirak protestiert. Bagdad betonte außerdem, dass die Fortsetzung eines solchen Ansatzes nicht mit freundschaftlichen Beziehungen, dem Prinzip der guten Nachbarschaft und den einschlägigen Gesetzen und Protokollen vereinbar sei. Türkische Medien berichteten am Montag, dass der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar und General Yasar Güler, der Oberbefehlshaber der türkischen Streitkräfte, sowie General Ümit Dündar, der Befehlshaber der türkischen Bodentruppen, das Hauptquartier ihrer Operationen gegen die PKK im Grenzgebiet der Provinz Sirnak besuchten. Danach hätten sie auch das Gebiet der neuen türkischen Militärbasis im irakischen Kurdistan aufgesucht. Die Türkei verletzt seit langem schon die Souveränität und territoriale Integrität des Irak im Norden dieses Landes unter dem Vorwand des Kampfes gegen die PKK. Die PKK, die seit über 30 Jahren mit der türkischen Regierung in Ankara in Konflikt steht, wird von der Türkei, den USA und der EU als terroristische Vereinigung angesehen. Der andauernde Konflikt hat bereits Zehntausende Menschen das Leben gekostet. Israel hat seit Januar 58 palästinensische Gebäude abgerissen, während es rund 5000 neue Siedlerwohnungen in Al-Quds genehmigte. Laut einer unabhängigen Menschenrechtsorganisation hat das israelische Regime seit Januar 58 palästinensische Gebäude abgerissen und den Bau von nahezu 5000 Siedlerwohnungen im besetzten Osten von Al-Quds, Ost-Jerusalem, genehmigt. Euro-Mediterranean Human Rights Monitor teilte am Montag in einer Erklärung mit, die Verantwortlichen des israelischen Regimes hätten ihre Abreißpolitik für palästinensische Häuser und Gebäude sowie die der Vertreibung von Palästinensern aus ihren Nachbarschaften in den letzten 4 Monaten verstärkt, während sie tausende Siedlerwohnungen in der Region bauten. Die in Genf ansässige Organisation betonte, dass solche Praktiken darauf abzielten, die Rassendiskriminierung aufrechtzuerhalten und die palästinensisch-arabische Präsenz in der heiligen Stadt Al-Quds, Jerusalem, zu beseitigen. Weiter hieß es, dass das israelische Regime seit Beginn des laufenden Jahres 31 palästinensische Häuser abgerissen habe, was sich zur Hälfte im März ereignet habe. 16 weitere Häuser seien von ihren Eigentümern selbst abgerissen worden, um Geldstrafen und exorbitante Abbruchkosten zu vermeiden. Darüber hinaus hätten die israelischen Behörden 3 palästinensische Häuser beschlagnahmt und 6 Räumungsbefehle für weitere Häuser erlassen. Die israelischen Behörden hätten auch Räumungsbefehle für die palästinensischen Bewohner des Viertels Wadi al-Rababa in Al-Quds, Jerusalem, erlassen. Nach Angaben von Euro-Mediterranean Human Rights Monitor zerstörten die Israelis in den ersten 4 Monaten des Jahres 2021 27 palästinensische Gewerbebetriebe sowie anderen palästinensischen Besitz wie Wasserbrunnen und Mauern. Die Militärs des israelischen Regimes haben außerdem palästinensische Gebiete beschlagnahmt, um sie in der genannten Zeit für den Straßenbau zu planieren, der den zionistischen Siedlern dient. Seit Beginn 2021 hat das Regime in Tel Aviv grünes Licht für den Bau von 4.982 Siedlerwohnungen gegeben. Dies wird als starker Hinweis für die weitreichende Rassendiskriminierung angesehen, die von den israelischen Behörden praktiziert wird. Des Weiteren wurden 28 palästinensische Familien mit etwa 500 Familienmitgliedern aus dem Viertel Sheikh Jarrah in Al-Quds, Jerusalem, mit Zwangsumsiedlung bedroht. Die Zwangsräumungen und die systematische Zerstörung von Wohnhäusern in den ersten 4 Monaten des Jahres 2021 hatten schwerwiegende physische, soziale, wirtschaftliche und psychische Auswirkungen auf die betroffenen Familien. Dies sind Verbrechen, die einer ethnischen Säuberung gleichkommen können. Tarir al-Livar, der leitende Jurist von Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, sagte, dass israelische Entscheidungen und Pläne, Häuser von Palästinensern zu evakuieren und abzureißen und ihre Bewohner zu vertreiben, um jüdische Einrichtungen zu bauen, das Apartheidsystem widerspiegeln, welche das Regime durch diskriminierende Gesetze und unfaire Politik verfolge. Die von den israelischen Behörden durchgeführten Zerstörungen und Vertreibungen seien ein Teil ihrer Versuche, den palästinensischen Charakter der besetzten Stadt zu verändern, betonte Levar. Mehr als 600.000 Israelis leben in über 230 Siedlungen, die seit der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete im Westjordanland und im Osten von Al-Quds aus Jerusalem im Jahr 1967 errichtet wurden. Pentagon. Art der Zusammenarbeit mit afghanischen Sicherheitskräften ändert sich. Das Pentagon bezeichnete die jüngsten Angriffe in Afghanistan als unwirksam bezüglich des Abzugs der Streitkräfte und der Entscheidung, das Land zu verlassen. Und es hieß, dass sich die bilateralen Beziehungen der USA zu den nationalen afghanischen Sicherheitskräften nach dem Abzug ändern würden. Pentagon-Sprecher John Kirby machte diese Äußerungen am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington bezüglich einer Frage zur Einschätzung des Pentagon zu den jüngsten Anschlägen in Afghanistan. Er fügte hinzu, wir haben am Wochenende kleinere Angriffe gesehen, die keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Streitkräfte, Ressourcen und Stützpunkte hatten. Sie haben keine Auswirkungen auf unseren Rückzug oder unsere Mission in Afghanistan. Kirby fuhr fort, wie CENTCOM-Commander General McKenzie sagte, ändert sich unser bilaterales Verhältnis zu den afghanischen Sicherheitskräften, weil wir nicht mehr dort sind. Wir arbeiten an den Details dieser Beziehung und wie ihre Zukunft aussehen sollte. Wir beabsichtigen, die nationalen afghanischen Sicherheitskräfte zu unterstützen, so der Pentagon-Sprecher weiter. Laut mehreren amerikanischen Militärverantwortlichen hat das US-Militär nach etwa 20 Jahren Krieg in Afghanistan begonnen, seine Truppen aus diesem verarmten Land abzuziehen. Die Taliban fordern einen Abzug aller US- und NATO-Truppen aus Afghanistan bis zum 1. Mai 2021. Die USA haben jedoch den 20. Jahrestag der terroristischen Anschläge vom 11. September 2001 als Termin genannt. Die USA marschierten im Oktober 2001 unter dem Vorwand des sogenannten Krieges gegen Terror in Afghanistan ein. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 18 Grad, Mashhad 15 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe An der Schwelle zur Helligkeit. Bleiben Sie dran!
An der Schwelle der Helligkeit. Der heilige Monat Ramadan ist einer der wichtigsten Monate, um sich Gott zu nähern und wertvolle Eigenschaften zu erwerben. Eine Zeit, in der die Türen der göttlichen Barmherzigkeit dem Menschen geöffnet sind, um Gott zu gedenken und damit den Weg zur Erreichung der Zufriedenheit Gottes zu beschreiten. In diesem Monat gedenken die Muslime Gott mehr denn je, indem sie den Koran rezitieren, beten und in den Nächten lange wach bleiben, um Gott anzubeten. Sicher ist, dass die Aufmerksamkeit des Menschen auf Gott und seine Verbindung zur endlosen Quelle der Größe und Macht unzählige Auswirkungen auf das menschliche Leben haben. Diejenigen, die auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen, sind sicher, dass Gott ihnen seine Gnade und Vergebung nicht vorenthalten wird, weil Gott zu gedenken kein einseitiges Handeln ist. Der barmherzige Gott lässt keinen Diener im Stich, der ihm stets gedenkt. Gott hat in der Sure Al-Baqarah, Vers 152, versprochen, dass wenn wir ihm gedenken, er uns gedenkt. Darum gedenket meiner, dann gedenke ich euer, und danket mir und verleugnet mich nicht. Auch in einer Überlieferung von Imam Sadir, Friede sei mit ihm, heißt es, dass Gott gesagt hat: O Sohn Adams, gedenke mir in deinem Herzen, damit ich dir gedenke. Preise mich, wenn du alleine bist, damit ich dir, wenn du alleine bist, gedenke. Gedenke mir, wenn du unter Leuten bist, damit ich dir unter Leuten besser als du gedenke. Es gibt keinen Diener, der Gott unter Menschen gedenkt und ihn preist, als dass Gott ihm unter den Engeln gedenkt. Eine der wichtigen Auswirkungen des Gedenken Gottes ist, dass der Mensch sich den religiösen Lehren verpflichtet und beachtet, was Haram, das heißt verboten, und was Halal, das heißt erlaubt ist. Manche glauben, dass Gott zu gedenken bedeutet, dass der Mensch Gott vergegenwärtigt, indem er ständig Lobpreisungen Gottes ausspricht, wie Ehre sei Gott oder gepriesen sei Gott. Obwohl das Aussprechen von solchen Lobpreisungen eine gute Tat ist, kann es aber erst dann die Quelle vieler guter Taten und Segnungen sein, wenn es eine Auswirkung auf den Menschen hat und ihn bei der Konfrontation mit einer verbotenen Handlung daran hindert, eine Sünde zu begehen. Deshalb hat der Gesandte Gottes, Salawatullah alaih, das Fasten im heiligen Monat Ramadan als ein Schutzschild gegen das Höllenfeuer bezeichnet. Im Weiteren möchten wir nun ein Bittgebet namens Hajj-Gebet rezitieren, das für jeden Tag im Fastenmonat Ramadan empfohlen ist. Wir rezitieren dieses Gebet aus einer der verlässlichsten Quellen der schiitischen Überlieferungen, nämlich dem Buch Al-Kafi von Muhammad ibn Ya'qub, auch bekannt als Al-Kulayni, der als einer der größten schiitischen Sammler von Überlieferungen angesehen wird. Kulaynis Persönlichkeit und seine wissenschaftlichen Errungenschaften sind so groß, dass alle, egal ob sie seinen Glauben teilen oder nicht, ihn anerkennen. Er hat dieses Buch über einen Zeitraum von 20 Jahren in drei Abschnitten, nämlich Prinzipien, Unterprinzipien und Erzählungen über den Märtyrertod der Imame, zusammengestellt und versucht, nur Überlieferungen zu erwähnen, die mit dem Koran übereinstimmen. Nun rezitieren wir einige Sätze aus dem edlen Hajj-Gebet. O Gott, ich frage dich durch dich nach meinen Bedürfnissen, während andere ihre Anliegen beim Volk erbeten. In der Tat wende ich mich für meine Bedürfnisse an niemanden außer an dich, den alleinigen Gott. Du hast keinen Gefährten. Im Namen deiner Güte, Gnade und Zufriedenheit bitte ich dich, Muhammad und seine Familie zu grüßen und mir in diesem Jahr einen Weg zur Kaaba zu ebnen, mit einer reinen und angenommenen Pilgerreise, tugendhaft und rein nur für dich, so dass meine Augen dadurch erleuchtet werden und mein Rang damit emporsteigt. O Gott, gewähre mir, dass ich meine Augen gegenüber allem, was verboten und haram ist, schließe und meine Lust kontrolliere und alles unterlasse, was du verboten hast, damit ich nichts lieber habe, als dir zu gehorchen, um dich zu fürchten. Und gewähre mir all das, was du geboten hast, zu tun und was du als schlecht ansiehst, zu unterlassen. Ich bitte dich um all dies, neben Leichtigkeit, Fülle und Gesundheit und dem, womit du mich gesegnet hast. Und ich bitte dich, dass ich meinen Tod auf deinem Weg und unter dem Banner deines Propheten und an der Seite der Heiligen erlebe. Und ich bitte dich, deine Feinde und die deines Propheten durch mich zu vernichten. und ich bitte dich, mich zu ehren, indem du jene von deinem Volk herabsetzt, wie du willst, und mich nicht herabsetzt, um einen deiner Heiligen zu ehren. O allmächtiger Gott, leite mich zusammen mit dem Propheten zum Weg der Glückseligkeit. Du genügst mir, dein Wille möge geschehen. Als weiteren Abschnitt unseres heutigen Beitrags wollen wir noch auf die Zahnbehandlung im Fastenmonat eingehen. Jeder Mensch, der sich auch nur ein wenig mit dem Islam beschäftigt hat, weiß, dass der Islam unter anderem auch die Bedeutung der Zahngesundheit und Mundhygiene hervorgehoben hat und deren Pflege empfiehlt. Die Empfehlung, sich die Zähne zu putzen, ist nur eine der Anweisungen, die der Islam in Hinsicht Mundhygiene betont hat. Im Zusammenhang mit dem Fasten kommt für viele Muslime im Ramadan die Frage auf, wie es mit Zahnbehandlungen beim Zahnarzt während des Fastens aussieht. Fasten gehört zu den bedeutendsten Gottesdiensten und hat eine tiefgreifende spirituelle Rolle und erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie die geistige und körperliche Entwicklung. Es mag auf den ersten Blick den Anschein haben, dass zahnärztliche Behandlungen nicht vereinbar mit dem Fasten sind. Weil Essen und Trinken, das normalerweise durch den Mund erfolgt, in der islamischen Rechtsprechung als Verstoß gegen das Fasten angesehen werden und die absolute Vermeidung von Essen und Trinken zum Zeitpunkt des Fastens das Gefühl verursacht, dass das Einführen von jeglichen Gegenständen in die Mundhöhle das Fasten ungültig machen könnte. Bei den religiösen Vorschriften zum Fasten gibt es einen Abschnitt, der alles behandelt, was das Fasten ungültig macht und die Details beschreibt, sowie einen Abschnitt, der das beschreibt, was Makruh ist, das heißt Taten, die nicht verboten sind, aber von ihnen abgeraten und ihr Unterlassen belohnt wird. Wenn wir die Gebote in diesen Abschnitten betrachten, so erkennen wir, dass keine der zahnärztlichen Aktivitäten, wie das Injizieren von Betäubungsmittel in das Zahnfleisch, das Ziehen und Füllen von Zähnen und alles andere, was der Zahnarzt im Mundraum mit dem Zahnfleisch und den Zähnen des Patienten tut, das Fasten nicht ungültig macht. Es kann jedoch sein, dass der Patient während der Behandlung Wasser oder Dentalmaterialien oder Blut schluckt. In diesem Fall wird dann das Fasten ungültig. Daher ist es besser, Behandlungen, die Blutungen verursachen, auf die Stunde nach dem Fastenbrechen zu verschieben. Bei der Zahnsanierung werden auch Materialien verwendet, die im Speichel aufgelöst werden können und deren Geschmack zu spüren ist. Das Schmecken verursacht von alleine kein Problem beim Fasten, aber das Herunterzuschlucken macht das Fasten ungültig. Das Zähneputzen, auch mit Zahnpasta, ist während des Fastens ebenso nicht verboten. Aber auch hier gilt, dass nichts davon heruntergeschluckt werden darf und der Mund möglichst schnell ausgespült werden muss. Ein Fastender, der einen seiner Zähne gefüllt bekommen hat und ein wenig blutet und die geringe Blutmenge sich mit dem Speichel mischt, kann seinen Speichel schlucken, ohne dass es das Fasten ungültig macht. Auch wird das Fasten einer Person, die aufgrund einer Zahnfleischerkrankung mehrmals täglich im Mund blutet und sie versehentlich das Blut schluckt, nicht ungültig. Aber wenn sie es absichtlich schluckt, wird das Fasten ungültig. In Bezug auf Zahnseide, die Fluorid- und Minzgeschmack enthält, gilt, dass die Anwendung während des Fastens kein Problem darstellt, solange man es nicht herunterschluckt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Ghulam Ali mit dem Titel Yo Ali Jane Jahan.
Ali جان جهان به گوش راز نهان مرا از این ظلمات برهان به دلم کرده اثر علی و نیایش و گلستان شد سجاده از خون خدا که اکنون بر جامان دقان خدا علی جانم علی علی جانم علی جانم علی جان منی هم ایمانی جهانی را هم امان منی
بر چرخ حقیقت ها تاب است علی، مفتاح کلید فتح باب است علی، در گوش خرد در خوشاب است علی، فرمود نبی که بوتراب است علی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Wachsende Islamophobie im Land, das sich als Wiege der Demokratie versteht. Weiterhin guten Empfang.
Dieser Beitrag befasst sich mit der Eskalation der Islamfeindlichkeit in Frankreich, wo die Schließung von Moscheen zunimmt und restriktivere Gesetze für Muslime verabschiedet werden. Je die französischen Präsidentschaftswahlen näher rücken, desto mehr wird das angebliche demokratische Staatssystem herausgefordert. In einem Land, das die religiösen Überzeugungen und Anhänger verschiedener Religionen schützen sollte, sind täglich etwa 6 Millionen Muslime französischer Staatsbürger Einschränkungen ausgesetzt. Sie werden daran gehindert, religiöse Riten durchzuführen und nach den Überzeugungen und Lehren des Islam zu leben. Das zeigt sich vor allem in den Beschlüssen der Regierung und des Parlaments, die islamfeindlichen Franzosen ermutigen, Muslime und islamische Einrichtungen anzugreifen. In der jüngsten anti-islamischen Aktion Frankreichs beleidigten sie den Propheten Mohammed, Allahs Frieden und Segen seien auf ihm, indem sie Slogans an die Wand des islamischen Zentrums in der nordwestfranzösischen Stadt Rennes schrieben. Zwei Tage vor Beginn des gesegneten Fastenmonats Ramadan sahen die muslimischen Gebetsverrichter am frühen Morgen beleidigende Manuskripte gegen den Propheten Mohammed, Friede und Segen Allahs seien auf ihm und den Islam an den Wänden des Zentrums. Der Leiter des Regionalrats von Rennes, Mohammed Zaidouni, verurteilte die Aktionen und forderte ein Ende der Gewalt gegen Muslime in Frankreich. »Wir leben in Frankreich und wollen, dass der Hass in diesem Land bald endet«, sagte er gegenüber AFP. Der Vorsitzende des Regionalrates der Muslime von Rennes erklärte, die Muslime seien von solchen Obszönitäten schockiert und es handele sich eindeutig um Gewalt gegen Muslime. Er drückte seine Solidarität mit allen Muslimen in ganz Frankreich aus und sagte, antimuslimische Schriften und Slogans seien in keiner Weise gerechtfertigt. Die Bürgermeisterin von Rennes, Nathalie Appéré, kommentierte den Vorfall ebenfalls und sagte, solche Maßnahmen dürfen in Frankreich nicht passieren. Der französische Innenminister Gérald Darmanin reagierte auch auf den antiislamischen Schritt. Dies ist ein widerlicher Angriff auf die Grundfreiheiten für Gläubige jeder Religion und Muslime verdienen wie andere religiöse Gruppen in Frankreich Schutz. Tatsache ist jedoch, dass die antiislamischen Entscheidungen und Aktionen der französischen Regierung Muslimfeinde ermutigen, Muslime und islamische Einrichtungen anzugreifen. Mit dem Heranrücken französischer Präsidentschaftswahlen im Jahr 2022 nehmen die antiislamischen Aktionen und Entscheidungen der französischen Regierung mit Unterstützung der regierenden Mitte-Rechts-Partei in der Nationalversammlung zu. In diesem Zusammenhang hat die französische Regierung verschiedene Maßnahmen ergriffen, von denen eine darin besteht, die Aktivitäten islamischer Zentren und Moscheen unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Extremismus und der Verteidigung des französischen säkularen Staatssystems einzuschränken. In diesem Zusammenhang hat die französische Regierung die Schließung von 17 Moscheen unter dem Vorwurf Verletzung der Sicherheitsgesetze angeordnet. Französische Muslime haben trotz ihres etwa 10-prozentigen Anteils an der französischen Gesamtbevölkerung nur sehr begrenzte Moscheen und religiöse Stätten. Sie benutzen Garagen und ähnliche Plätze, um ihre religiösen Riten, wie etwa das gemeinsame Gebet, zu verrichten. Die französische Regierung schränkt jedoch auch die Aktivitäten derselben begrenzten Anzahl von Moscheen und religiösen Stätten ein und gibt keine Genehmigung für den Bau neuer Moscheen. Der Bau von Moscheen in Frankreich war nie einfach, aber jetzt sind die Bedingungen für den Bau dieser Kultstätten schwieriger als zuvor geworden. Die muslimischen Gemeinschaften in Frankreich können den Bau von Moscheen nicht finanzieren und erhalten dafür auch keine staatliche Unterstützung. Aus diesem Grund wenden sie sich an die islamischen Länder. Aber die Regierung in Frankreich hat auch diese Finanzierungsmöglichkeit per Gesetz untersagt. Islamfeindlichkeit in Frankreich ist kein neues Thema und von Zeit zu Zeit werden in den Medien Nachrichten über neue Beschränkungen für Muslime und islamische Orte sowie Beleidigungen und Angriffe der Antimuslime auf islamische Heiligkeiten veröffentlicht. Aber mit der Änderung der politischen Lage in Frankreich und der Zunahme der Macht der Rechten hat sich dort auch die Islamfeindlichkeit verbreitet. Die rechtsextreme Partei in Frankreich, angeführt von Marine Le Pen, ist ein überzeugter Befürworter von Beschränkungen für Muslime, sogar für die muslimische Lebensweise und Ernährung. Die Mitte-Rechts-Partei, angeführt von Emmanuel Macron, versucht, die rechtsextreme antiislamische Rhetorik aufzugreifen und damit die möglichen Stimmenverluste im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Die Ermordung eines französischen Lehrers im Herbst vergangenen Jahres nahm die Regierung von Präsident Macron zum Vorwand, um strengere antimuslimische Gesetze zu verabschieden. Dazu gehört das Hijab-Verbot. Demnach dürfen Mädchen bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres kein Hijab, islamische Bekleidung, tragen. Laut einem anderen Gesetz sollen Mütter mit Kopftuch ihre Kinder in Frankreich nicht mehr bei Schulausflügen begleiten dürfen. Das von der Mitte-Rechtspartei der Republikaner vorgeschlagene Verbot baute auf einem bestehenden Verbot auf, das das Tragen von Kopftüchern in grund- und weiterführenden Schulen verbietet. Der Wortlaut des Verbots deckt technisch auffällige religiöse Symbole ab, würde in der Praxis jedoch hauptsächlich muslimische Eltern betreffen. Die Islamophobie wird damit stetig geschürt. Ein anderes Gesetz verbietet Muslimen, Gebet an französischen Universitäten zu verrichten. Wenn eines dieser Gesetze in einem Land verabschiedet würde, das nicht in ihre Länderkategorie passte, würde dies als Verletzung der grundlegenden Menschenrechte angeprangert. Aber im Lande der sogenannten Wiege der Demokratie ist jedoch jede restriktive Aktion gegen Muslime erlaubt. Der französische Präsident rechtfertigt nun alle restriktiven Maßnahmen und Entscheidungen gegen Muslime unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Extremismus. Wir können der Existenz des radikalen Islam in Frankreich die Augen nicht verschließen, sagte Emmanuel Macron in einer Rede Anfang Oktober. Um diesen Trend zu korrigieren, möchte der französische Präsident religiöse Schulen schließen, Moscheen Imame in Frankreich ausbilden und die Budgets islamischer Vereinigungen und Moscheen und insbesondere ihre finanzielle Unterstützung strengen Kontrollen unterziehen. Nach Macrons Rede kündigte der französische Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter eine umfassende Überwachung der Moscheen an. Macrons Gesetzesvorschlag, das Trennungsgesetz, befindet sich derzeit im Senat in der Endphase der Genehmigung. Seine Annahme gilt angesichts der Mehrheit der rechten und konservativen Parteien in der französischen Nationalversammlung und im Senat als sicher. Die Auferlegung neuer Beschränkungen für französische Muslime ist sowohl innerhalb als auch außerhalb Frankreichs auf Ablehnung und Widerstand gestoßen. Eine globale Koalition von 25 NGOs hat die Europäische Kommission aufgefordert, den Einsatz Frankreichs für staatliche Unterstützung hinsichtlich der Islamophobie zu untersuchen. Die NGOs aus 11 Ländern forderten in einer Petition die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf, die französische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Diskriminierung anzuklagen. In der Klageschrift hieß es unter anderem: Frankreich hat viele Gesetze erlassen, um die Meinungsfreiheit einzuschränken und die Religion zu boykottieren. Dort hieß es dazu weiter: Es gibt ein allgemeines Versagen, das europäische Recht durchzusetzen, insbesondere die Menschenrechte in Bezug auf Religion und Meinungsfreiheit in Frankreich. Zu den Organisationen, die die Petition unterzeichnet haben, gehörten der Repräsentantenrat der französischen Schwarzvereine, die Muslimische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Niederlande, der Zentralrat der Muslime in der Schweiz und die Muslimische Menschenrechtsvereinigung in Spanien. Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnte auch, dass das vorgeschlagene Gesetz ein schwerwiegender Angriff auf Rechte und Freiheiten in Frankreich sei und forderte die Streichung oder Änderung vieler problematischer Komponenten des Gesetzentwurfs. Frankreich entfernt sich immer mehr von den Idealen der Gerechtigkeit und der Meinungs- und Gedankenfreiheit. Mit ihren antimuslimen Aktionen und Entscheidungen verursacht die französische Regierung eine tiefe Kluft zwischen etwa 6 Millionen Muslimen französischer Staatsbürger mit den übrigen Bürgern dieses Landes.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.